Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Wobei, ich muss euch sagen, dass das wahrscheinlich die für mich am schwierigste Predigt ist, die ich bei euch mal gehalten habe. Seit Wochen wusste ich, von was ich sprechen will, aber in der Vorbereitung hat Gott mir Dinge aufgezeigt, die ich sagen soll. Danke, dass seine Gnade da ist. Dritter Advent. Ankunft, wissen wir alle. Der dritte Advent steht auch in der Kirchengeschichte für jemanden, den ich euch ganz kurz skizzieren will, einen ziemlich merkwürdigen Adventsmenschen. Er trägt keinen roten Nikolausmantel. Nee, er trägt einen braunen Kamelhaarmantel. Er isst keinen Lebkuchen mit süßem Honig, nein, er isst Heuschrecken mit wildem Honig. Er schmückt keinen Weihnachtsbaum, sondern er erklärt, die Axt ist schon an den Bäumen Wurzels gelegt. Und er säuselt auch nicht, alle Jahre wieder kommt das Christuskind, sondern sein Adventslied heißt, er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch dem, der ihm flucht. Und er redet auch nicht vom holden Knaben im lockigen Haar, sondern er spricht vom Opferlamm Gottes, das für unsere Schuld stirbt. Ihr wisst schon längst, von wem ich spreche, von Johannes dem Täufer. Eine merkwürdige Adventsgestalt ist das, oder? Ein schrulliger Typ, so irgendwie, ja, eine komische Nummer. Und ich weiß gar nicht, ob wir ihn richtig willkommen heißen würden, würde er jetzt hier zur Tür reinkommen und sich hier in unsere Reihen setzen. Er passt irgendwie nicht so in unsere gefühlsduselige Adventszeit. Er ist so ganz anders. Und trotzdem ist er einer der zentralen Gestalten des Advents. Denn ich möchte ihn mal als den letzten der Propheten so bekennzeichnen. Er ist der Vorläufer, der Ankündiger, ja, der Wegbereiter dessen, der da kommen soll. Und wie er ihn ankündigt. Ja, wen kündigt er denn an? Jesus. Und er kündigt Jesus sowohl an als den, der die Welt erlösen wird, wie auch den, der richten wird. Und welche Botschaft da drinnen? Weihnachten ist für uns das liebe kleine Christuskind. Und das ist Jesus überhaupt nicht. Und in Johannes den Täufer ersehen wir den anderen Jesus. Ja, der Jesus, der kommt, das ist ein Jesus. Es gibt wohl keinen zweiten, der dich und mich so sehr liebt. Unendlich. Unaufhörlich. Voller Barmherzigkeit, voller Geduld, voller Zärtlichkeit, wie er dich anschaut, wie er mich anschaut, wie er dann sagt, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Fantastisch. Aber er ist auch der, der sagt, kehrt um, ändert euch. Und Johannes der Täufer, er stellt ihn uns vor. Viele Menschen haben Johannes als den Messias gehalten, dass er der Heiland, er der Erretter, er der Erlöser ist. Das hat er immer ganz, ganz weit von sich weggewiesen. Ich bin's nicht, hat er gesagt. Aber der nach mir kommen wird, der ist's, der da kommt. Der Messias kommt. Und der ganze Lebenszweck von Johannes des Täufers, es scheint so zu sein, er hat nur gelebt, um Wegweiser zu sein. Er ist nur angezündet worden, um sich zu verbrennen. Welch ein Lebenszweck. Dabei hat er so ein tiefes Empfinden für Jesus gehabt. Schon als er so klein war im Mutterleib und nur das gehört hat, da kommt Jesus, hat er angefangen zu hüpfen. So, also die Empfindung für Jesus, die muss so, so stark gewesen sein, dass wir das überhaupt nicht beachten können. Aber lass uns einmal betrachten, welche Adventsbotschaft er uns sagt. Der Text für heute, den finden wir in Lukas 3. Ich lese ab Vers 7. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Boah. Stellt euch vor, ich würde meine Predigten so anfangen: Ihr Schlangenbrut. Weiß nicht, wie oft ich noch kommen dürfte. Weiß auch nicht, wie oft ihr noch kommen wolltet. Und der Johannes, er mit einer Klarheit, mit einer Selbstsicherheit verkündigt er solche Dinge. Wenn ein Prediger vom zukünftigen Zorn Gottes hört, dann ist das nicht das, was wir hören wollen, oder? Dann ist das nicht, wie sagt die Bibel, das, wonach uns die Ohren jucken. Und trotzdem, in der Ankündigung des Retters dieser Welt ist Johannes erstaunlich klar. Was mich erstaunt ist, wie viele Menschen ihm nachgefolgt sind. Kilometer weit raus in die Natur, ins Feld, nur um ihn zu hören. Die hat kein Mensch verpflichtet, Johannes nachzulaufen. Seine Predigt war nicht dazu angetan, zu sagen: Ah, das muss ich hören. Wer lässt sich denn schon gern beschimpfen? Und trotzdem, viele, viele, viele kamen. Tja, unsere Kirchen sind zu Weihnachten voll, wenn vom süßen Jesuskind gesprochen wird. Seine Veranstaltungen waren voll, obwohl er knallhart gesagt hat: Ändert euch, tut Buße. Unser Advent, das ist ja abgespeckt. 4 Wochen. Früher war Advent 7 Wochen. Und das Fest zu Ehren Jesus wurde eigentlich erst im Januar begangen, wie es die Orthodoxen ja heute noch machen. 7 Wochen, und das war 7 Wochen eine Zeit des Fastens. Oh, Schokolade. Nicht mehr fasten. Wir lassen es uns gut gehen in der Adventszeit. Und schon ab September können wir Christstollen und Dominosteine und alles kaufen. Nur damit wir uns gut drauf einstellen, von wegen Fasten. Von wegen etwas hören, das uns zur Buße führen soll. Advent und Buße, so weit weg für uns. Jesaja spricht: macht Bahn dem, der da kommen will. Und manchmal muss man erst etwas aufräumen, damit man einen Gast empfangen kann. Ich stelle mir das so vor: Ich trinke gerne ein gutes Gläschen Wein. Ich trinke aber auch gerne ein Glas Buttermilch. Habe ich als Kind schon gerne gemacht. Ein schönes Käsebrot dazu. Aber jetzt stelle ich mir vor, ich habe aus diesem Glas Buttermilch getrunken und dann habe ich es einfach hingestellt und stehen lassen. Und was passiert dann mit der Restbuttermilch in diesem Glas? Die wird hart, die wird zur Kruste, die trocknet da ein. Obwohl ich Buttermilch gerne mag, würde ich aus diesem Glas dann nicht wieder trinken. Und jetzt stelle ich mir vor, jemand würde mir in dieses Glas dann guten Wein einschütten wollen. Vielleicht nicht gerade die 2,99 von Aldi, sondern wirklich einen guten Wein, wo auch mal eine Flasche 30 Euro und mehr kostet, aus diesem Glas mit Buttermilch. Du könntest mir den besten Wein da einschütten, vielleicht sogar einen, der 50 Euro kostet. Ich würde echt Probleme haben, ihn zu trinken. Wir sehen also, es gibt Dinge, die müssen vorbereitet sein. Ich muss das Glas waschen, bevor ich da was Neues, Gutes reintue. Und manchmal brauche ich Buße als Vorbereitung, dass Jesus zu mir kommt. Und wenn wir von Ankunft sprechen, vom Schöpfer dieser Welt, von dem, der sich um dich und mich kümmert wie kein anderer. Und wenn ich vorbereitet bin, dann ist es wie Wein im Buttermilchglas. Das kann nicht schmecken. Das kann nicht schmecken. Buße heißt hinschauen, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist und das dann verändern. Nicht nur hinschauen, Glas ist schmutzig, nein, waschen, verändern. Was ist mit den Gewohnheiten, die wir schon längst ändern wollten? Buße heißt, Gott zu fragen, was in unserem Leben nicht nach seinem Willen läuft und das ändern. Was ist mit dem immer noch schwelenden Streit, den wir mit uns herumschleppen gegenüber unserem Nächsten? Buße heißt, mein Leben neu ausrichten auf den lebendigen Gott. Wie ist das mit unserer Gottesbeziehung? Buße heißt umkehren, regelmäßiger beten, sein Wort zu meiner Speise zu machen. Ach du, da gibt's so manches, was wir ändern müssen, also zumindest bei mir. Und immer wieder entdecke ich, ohne Buße in meinem Leben passiert nichts. Kommt gar nichts. Gott, du willst Korrektur in mir, bevor du einziehen kannst. Wir wünschen uns einen Gott, der von sich aus alles ändert. Es gibt aber so viele Dinge, die Gott uns in seinem Wort sagt. Ich will dich beschenken, aber wasch dein Glas sauber. Und manchmal hält Gott seinen Segen zurück, weil wir zurückhaltend sind, Buße zuzulassen in unserem Leben. Und dann wundern wir uns und lesen die Verheißungen in seinem Wort. Und wo sind sie? Wo sind sie abgeblieben? Johannes hat die Menschen in Bewegung gesetzt. Eine große Bewegung ist ihm nachgelaufen. Eine Bußbewegung. Die Menschen wurden konkret und Buße wird immer konkret. Was sollen wir tun, haben sie Johannes den Täufer gefragt. Und er hat gesagt, tut Buße und lasst euch taufen. Taufen, das Untertauchen als Symbol des Alten. Der alte Dreck, das Glas wird sauber und ein neues, gewaschenes Leben kommt daraus hervor. Als ich mich mit diesem Thema näher beschäftigt habe, bin ich natürlich auch auf Malachi gestoßen. Und in Malachi 3 im Vers 1 lesen wir: Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Von wem spricht er? Von Johannes. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt. Doch dann, wie geht's weiter? Was sagt uns Malachi weiter? Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen können? Wer wird bestehen, wenn er erscheint? Da scheint also was falsch zu sein. Da scheint also etwas da zu sein, was verändert sein muss. Denn wenn wir Johannes, den ersten Brief, das erste Kapitel lesen, dann lesen wir, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn da also nichts mehr ist, habe ich Gemeinschaft auch mit dem, der kommt. Also muss ja noch was sein, wenn er fragt, wer wird bestehen. Und dann lesen wir im 6. Vers, sagt Gott selbst: Ich wandle mich nicht. Wie schön. Ein Gott, auf den Verlass ist. Ein Gott, der sich nicht verändert. Ein Gott, der nicht heute Hü und morgen Hott sagt. Ein Gott, der nicht sagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Sondern ein Gott, der von sich aus behauptet, ich verändere mich nicht. Du kannst dich auf mich verlassen. Du kannst dich darauf verlassen, dass mein Wort wahr ist und wahr bleibt. Aber er sagt, ihr aber habt aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Ich verändere mich nicht. Ihr aber habt aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Es ist das einzige Mal, dass die Bibel von Jakobs Söhne spricht. Sonst spricht sie von Abrahams Söhne oder Abrahams Kinder. Und alleine im Neuen Testament liest du 8-mal von Abrahams Kinder. Aber du liest nirgends in der Bibel von Jakobs Söhne in diesem Zusammenhang, außer Jakobs Söhne waren und dann die Aufzählung. Warum sagt Gott uns hier, ihr aber bleibt Jakobs Söhne? Was war Jakob für ein Mensch? Wir haben ihn neulich betrachtet mit seinem Bruder Esau. Erinnert ihr euch? Was war Jakob? Ein Betrüger. Und Gott sagt, ihr bleibt Jakobs Söhne. Boah, Gott, willst du jetzt mir sagen, ich bin Betrüger? Wir Gott betrügen? Und die Menschen haben in Malachi 3 auch Gott gefragt, womit haben wir dich denn betrogen, Gott? Und Malachi sagt, im Zehnten und in den Opfergaben. Ja, da haben wir an alles gedacht vor Weihnachten. In dieser friedvollen Stille haben wir Frieden gesucht zu unserem Nächsten. Und haben vielleicht auch um Entschuldigung gebeten, wo wir das Jahr über falsch waren. Und wenn wir es noch nicht gemacht haben, haben wir es uns vielleicht vorgenommen, am Heiligabend zu tun, wenn die Verwandtschaft kommt, mit der ich böse war. Und dann haben wir unsere Sünden auch bekannt und versucht, wirklich Bahn zu schaffen. Und dann haben wir vielleicht so einen Punkt nicht bedacht. Wisst ihr, Gott ist ja in keinster Weise ein Gott, der uns nichts Gutes gönnt, sondern genau das Gegenteil. Gottes Liebe ist so mächtig, Gottes Liebe ist so groß, dass er uns überschütten möchte mit Segen. So viel Segen können wir uns gar nicht vorstellen, wie Gott auf uns rüberschütten möchte. Es übersteigt jede Vorstellungskraft, was Gott für dich und für mich bereitet hat. Im Himmel ja sowieso. Man Straßen aus Gold, okay. Ne? Was gibt's denn Besseres? Ja? Keine Tränen, kein Geschrei. Sag mir was Fantastischeres, als wenn alles Leid aufhört. Aber hier auf Erden hat er schon so viel Segnungen für uns bereit. Und ich gucke mich um und sage, wo sind sie, meine Segnungen? Gott, wenn du mir deine Segnungen versprichst, dann muss es doch auch einen Punkt geben, wo ich sie kriege, oder? Ja, natürlich. Könnten jetzt eine Zeugnisstunde halten und jeder von euch könnte erzählen, wie er mal von Gott gesegnet worden ist. Aber ich meine dieses Überschwängliche, wo wenn einer anfangen würde, jetzt zu erzählen, was er gestern für einen Segen gekriegt hat, der andere sagen würde, nee, wir wollen heute nur Zeugnis geben, was wir heute schon für einen Segen gekriegt haben. Das hat ein afrikanischer Missionar mal im Gottesdienst gehalten. Der hat gesagt, wir wollen jetzt hören, wer von Gott von den Toten auferweckt wurde in dieser Woche. Und dann hat einer angefangen vom letzten Monat, hat er gesagt, nee, wir wollen nur hören, wer diese Woche von den Toten auferweckt worden ist. Puh, ich wäre froh überhaupt mal, wenn ich sehe, dabei sein könnte, wie einer von den Toten aufgeweckt ist. Und der hat gesagt, vergiss doch den alten Schmarrn, frisch neue Segnungen jeden Tag im Überfluss. Das ist das, was Gott uns bereitet hat, woran wir rein sollen. Und jetzt scheitert es vielleicht daran, dass Gott uns sagt, ihr betrügt mich. Worin betrügen wir dich? Im Zehnten und in den Opfergaben. Und das ist der Punkt, wo ich merke, leider immer wieder, dass hier sich eine falsche Lehre eingeschlichen hat. Malachi 3 wird oft benutzt, um über den Zehnten zu predigen. Und dann wird über den Zehnten gepredigt, aber keiner vergisst oder viele vergessen die Opfergaben. Ich glaube nicht, dass das Wort Opfergaben hier nur reingebracht wurde, weil sich das besser im Satzaufbau liest und man dann flüssiger diesen Vers lesen kann. Ja, woran sollen wir dich denn betrügen? Fragen die Menschen und Gott sagt, mit dem Zehnten und der Opfergabe. Nein, ich glaube ganz einfach, dass er das reingebracht hat, weil er uns damit etwas sagen wollte. Ich bin sicher, ihr habt über den Zehnten viele Predigten gehört. Immer wieder. Es ist nicht das Lieblingsthema der Pastoren und der Prediger, aber immer wieder, ab und zu hat man es davon gehört. Und was haben wir selbst gelernt? Ich glaube, jeder von euch könnte mir ein Beispiel sagen, als er angefangen hat, Gott treu seinen Zehnten zu geben, dass Gott ihn versorgt hat. Ja? Ich weiß aber auch, dass viele von uns ein Zeugnis geben konnten, die sagten, manchmal hat's nicht funktioniert. Sind wir doch ehrlich miteinander? Ich kann das manchmal sagen. Ich dachte, wie kommt das? Jetzt hast du Gott treu deinen Zehnten gegeben und guck mal an, du hast so viel Segen wiedergekriegt und ein anderes Mal hast du treu deinen Zehnten gekriegt und hast das Gefühl gehabt, gar nichts. Hat gar nichts genutzt. Und dann warst du am Zweifeln. Ja, bringt es denn wirklich was mit dem Zehnten geben? Ja, oder? Ja. Komisch. Mal hat's genutzt, mal nicht. Vielleicht haben wir eins vergessen, nämlich die Opfergaben. Die Ernsthaftigkeit, mit der Gott selbst hier durch Malachi spricht, die lässt sich in Vers 9 so stark rausarbeiten. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, die ganze Nation, wenn ihr mich beraubt. Boah. Hey, Weihnachten kommt, sprich über Segen, nicht über Fluch. Aber Advent heißt Buße. Vielleicht müssen wir in dem Punkt Buße tun. Und noch etwas, was oft falsch ausgelegt wird. Warum sollen wir denn den Zehnten geben? Vers 10, bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Also für was ist der Zehnte gut? Dass die Gemeinde versorgt ist. Dass das Haus, die Miete bezahlt werden kann, dass die Heizung läuft, dass die Kerzen hier brennen können, dass geputzt werden kann. Dass hier für dieses Haus Versorgung, dafür ist der Zehnte da. Und wie oft haben wir diesen Vers ausgelegt, bring den Zehnten in mein Kornhaus, damit bei mir mein Haus voll ist. Nee, lass uns diesen Vers 10 mal ganz genau betrachten. Du wisst ja auch, weshalb ich mich so schwer getan habe. Das ist gut gesagt, ich soll darüber reden. Bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei und prüft mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten. Also, was merken wir? Der Zehnte sorgt dafür, dass die Gemeinde genug hat und dass das Himmelsfenster für dich aufgeschlossen werden. Zwei Punkte, die der Zehnte bewirkt. Also, möchtest du, dass deiner Gemeinde gut geht, gib den Zehnten. Möchtest du, dass für dein Leben die Fenster des Himmels aufgeschlossen werden, gib den Zehnten. Aber nun kommt das Fatale. Nun können wir unter den offenen Fenstern des Himmels stehen mit leeren Taschen. Die Fenster sind offen. Du hast den Zehnten gegeben. Hast dafür gesorgt, dass Gott die Fenster öffnet und da steht der Segen. Und jetzt wartet ein Engel, dass er dir den Segen darunter schütten kann. Jetzt müssen wir ein klein Stück weitergehen. Lass uns Lukas 6 lesen. Es ist ja immer gut, wenn die Bibel auslegt. Und da lesen wir jetzt mal ab Vers 38. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch wieder gemessen. Und wenn wir diesen Vers dazu nehmen, dann wissen wir, warum Malachi vom Zehnten und den Opfergaben spricht. Der Zehnte öffnet den Himmel und die Opfergaben bestimmen jetzt, wie viel Segen rausgeschüttet wird. Wusstet ihr eigentlich, dass Gott es sogar zulässt, dass du ihm den Zehnten mal stundest? Jetzt vor Weihnachten sagst du, ja, so viel Weihnachtsgeschenke. Gott, lass mich doch meinen 10. erst im Januar geben. Sag Gott, ist in Ordnung. Aber du weißt schon, ich krieg 20%, ne? Du, könnt ihr nachlesen in 5. Mose. Sagt Gott, wenn ihr den 10. zurückhaltet und später gebt, ich möchte den 5. dazu obendrauf haben. Das sind 20%. Also wenn du 100 € in 10. gibst und sagst, nee, das kann ich jetzt nicht im Dezember geben, das mache ich erst im Januar, bist du Gott 120 € schuldig. Sagst du, das ist ja Wucher, sagst du. Du, das ist Wucher aus unserer menschlichen Sicht gesehen, aber aus der göttlichen Sicht, dass er dir ja nicht nur 20% Zinsen gibt, sondern 30, 60, 100-fach zurückgibt. Das heißt, du gibst ihm 100 und kriegst 100 wieder. Dann sprechen wir nicht mehr über Wucher, wenn wir 20 € dazu packen sollen, oder? Das ist eine ganz andere Verzinsung, die Gott uns anbietet. Und wenn er sagt, ein gerütteltes, ein gedrücktes Maß kriege ich wieder, ist das ganz was anderes. So, wir bestimmen also den Maß unseres Segens mit unseren Opfergaben. Und das Wort Opfergaben ist plötzlich auch nicht nur auf das Finanzielle, das ist auch ganz plötzlich in so vielen anderen Dingen. Denn Opfergaben, das war nicht nur Geld. Das war nicht nur die arme Witwe, die dann gegeben hat und Jesus sagt zu ihr, die hat mehr gegeben als alle Reichen. Ja? Sondern das war auch andere Dinge, die man Gott geopfert hat. Und nun opferst du vielleicht Gott deine Zeit. Und Gott schenkt dir ganz plötzlich einen Urlaub. Ja? Lass dich überraschen, was Gott macht. Ja? Opfergaben. Du opferst ein freundliches Wort zu jemand, der dich seit 3 Jahren nicht mehr gegrüßt hat. Und was kriegst du wieder? Und selbst wenn du Geld opferst, Gott gibt es dir wieder. Opfergaben sind plötzlich so vielfältig. Und die Verzinsung ist so, so großartig. Die Frage, die ich mir stelle, ist, will ich wirklich reich gesegnet werden? Dann heißt es für mich in dieser Adventspredigt, ich gebe den 10. und ich gebe meine Opfergaben. Und dann habe ich ein Weihnachten mit 200 Geschenken unterm Baum und mehr, sage ich euch. Können wir gar nicht auspacken, so möchte und will Gott uns beschenken. Ich will noch ein weiteres Thema aufgreifen. Was machen wir denn, wenn Gott uns beschenkt? Ich weiß nicht, wer diese süße Idee hatte. Ich finde das fantastisch. Ihr habt die Gemeinde damit beschenkt und so schöne Symbole da ausgedrückt. Ich finde das wirklich ganz toll. Ja? Und wie gerne beschenken wir ja auch andere. Aber manchmal halten wir auch von dem Segen zurück, den wir kriegen. Mit wie viel Segen hat Gott dich gesegnet? Mit Annahme, als wir überhaupt nicht gut drauf waren, hat er uns trotzdem in seine Arme genommen. Wie der verlorene Sohn, der nach Schwein gestunken hat und der Vater läuft auf ihn zu und drückt ihn. Wie oft hat er das mit uns gemacht? Als wir gestunken haben vor Sünde, hat er uns in den Arm genommen. Wie oft hat er uns so reich beschenkt? Wie geben wir diesen Segen weiter? Was ist das Ziel Gottes mit dieser Welt? Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Diesen Bibelvers kennt ihr. Wir haben überhaupt keine Vorstellung davon, wie viel Geld in dieser Welt existiert. Wenn das gesamte Geldvermögen dieser Welt aufgeteilt würde und jeder Menschenbürger dieselbe Summe bekommen würde, dann würdest du und 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 ich jeder über 1 Million Euro besitzen. Über 1 Million Euro. So viel Geldvermögen gibt es in unserer Welt. Das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Gott möchte, dass wir jetzt schon anfangen, treu zu sein im Geben, auch von finanziellen Mitteln, damit am Ende der Zeit, und glaubt mir, schaltet die Nachrichten an und ihr wisst, wir haben Ende der Zeit noch eine große Ernte eingefahren werden kann. Zum einen bittet Gott, dass wir beten sollen, und dieses Gebet hat nichts an seiner Gültigkeit verloren. Sende Arbeiter in deine Ernte. Hat kein Apostel gesagt, jetzt brauchen wir es nicht mehr, dieses Gebet kann gestrichen werden. Beim ersten Apostelkonzil haben sie ja einiges gestrichen. Sie gesagt, wir wollen den Menschen nicht so viel auferlegen, nur noch also diese Götzenopfer nicht essen und Blut enthalte dir. Hätten ja sowas auch streichen können. Nein, wurde nicht gestrichen. Das gilt bis heute zu beten, dass Gott Arbeiter in seine Ernte sendet. Aber Evangelisation kostet Geld. Und wenn ich nur solche Päckchen mache mit Schokolade, die ich aus Liebe weitergebe, um jemand einmal aufmerksam zu machen, dass er geliebt wird und ihm dann von der Liebe Gottes erzählen kann. Traktate kosten Geld, Fernsehsendungen kosten Geld, einen größeren Raum zu mieten, weil ihr, wenn ihr evangelisieren wollt, den Glauben habt, dass 100 Leute kommen, kostet Geld. Ja? Und egal, was wir uns denken, wir werden uns gar nicht vorstellen können, wie viel Geld nötig sein wird am Ende der Zeit, dass Gott sein Volk sammeln kann, zubereiten kann, damit er endlich kommen kann, wenn die Zahl erfüllt ist. Und deswegen bereitet er uns vor und fragt, wie steht es mit deinem Gehorsam? Und dann passiert etwas, das ist fast unglaublich. Das können wir fast gar nicht glauben. In Jesaja 61 zum Beispiel sagt Gott zu den Reichen dieser Welt, euer Reichtum wird bald vergehen. Und zu den Gerechten sagt er, ich lese jetzt ab Vers 6, ihr, Christel, du, Guido, du, ihr, Gerhard, du auch, ihr werdet die Güter der Nationen genießen und in ihre Machtstellung eintreten. Und im Prediger 6 lesen wir ab Vers 1, wenn Gott einem Menschen Reichtum, Schätze und Ehre gibt, so dass ihm gar nichts fehlt, wonach seine Seele begehrt, so gestattet ihm Gott aber dennoch nicht davon zu genießen, sondern ein anderer kommt, um es zu genießen. Und im Prediger 2, der etwas sammelt und zusammenschare, der macht es nur, um das dem zu geben, der Gott gefällt. Jakobus 5 sagt, wohlan ihr Reichen, weint und heult, ihr habt Schätze gesammelt für die letzten Tage. Und wir könnten viele Bibelstellen aufzählen, dass in den letzten Tagen den Ungerechten ihr Gott weggenommen wird. Denn Mammon ist ihr Gott. Und unsere ganze Gesellschaft richtet sich aus auf Arbeit, Arbeit, Arbeit und mehr und mehr und mehr. Und den Gerechten gegeben wird, um dem einen Gott zu dienen. Frag mich nicht, wie Gott das machen wird. Ich weiß so viel nicht, wie Gott was machen wird. Ich weiß nur, wenn Gott sagt, es geschieht, dann kann ich mich darauf verlassen, dass es geschieht. So, möchte Gott uns heute Morgen vorbereiten, jetzt schon treu zu sein. Denn er sagt uns auf der anderen Stelle in den Gleichnissen von den treuen Knechten, wohlan, du treuer Knecht, du warst über weniges treu und jetzt kann ich dich über viel setzen. Sei treu im Geben der Opfergaben, damit ihr die Verwaltung des Größeren antreten könnt. So will uns Gott zurüsten, dass auch hier in Lauenburg noch eine Riesenernte eingeholt wird. Wisst ihr, nach der Wüstenwanderung kommt das Land, in dem Milch und Honig fließt. Das ist auch bewusst, oder? Jedes Jahr Murren, jeder Tag Murren war ein Jahr Wüstenwanderung. Ja? 40 Tage haben die gemurrt. Und 40 Tage sind die in der Wüste gewandert. Ja? Und mit unserem jetzigen Zustand unzufrieden zu sein, bringt gar nichts, außer dass wir ein Stück länger in der Wüste wandern. Aber zu sagen, Gott, ich strecke mich jetzt aus nach deinem Segen, denn ich glaube, dass dein Segen für mich, für meine Familie, für mein Haus und für meine Gemeinde kommt. Und jetzt öffne mir die Augen und zeig mir, wo habe ich deinen Segen aufgehalten? Vielleicht war es mein Murren und ich musste ein Jahr länger laufen. Vielleicht waren es meine Opfergaben. Und du standst am offenen Himmel und sagtest, ich würde dich so gerne beschenken. Fang doch an, mir zu vertrauen, indem du mir deine Opfer gibst. Und so ist Advent zu betrachten. Advent ist zu betrachten, dass Jesus dasteht und sagt, wie sehr wollte ich dich beschenken. Etwas später sagt Johannes der Täufer, als nun Jesus endlich erscheint, siehe, das ist Gottes Lamm. Und das ist nun das größte Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Dass er uns das Lamm Gottes, diesen Unschuldigen, zur Verfügung gestellt hat, als stellvertretendes Opfer für uns. Und ich möchte euch einfach ermutigen, lasst euch das von niemandem rauben. Haltet fest am Lamm Gottes. Haltet fest an diesem tiefen Glauben. Das ist euer Erlöser. Das ist unser Retter. Das ist unser Heiland. Und das ist der, der uns hilft, vor dem kommenden Gericht zu entrinnen. So kündigt Johannes nicht nur Buße, sondern so kündigt Johannes auch das kommende Leben an. Und das dürfen wir aufnehmen als frohmachende Botschaft auch in dieser Predigt. Später hat Johannes seine beiden Predigtstile, die von der Buße und die von der kommenden Rettung, nochmal zusammengefasst und in eine einzige gepackt. Und ich lese daraus noch zwei Sätze vor. Johannes 3, Abvers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam hat, ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Der Sohn, das ist Jesus Christus. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Da fasst er alles zusammen. Ewiges Leben beginnt nicht mit dem Tod. Ewiges Leben beginnt hier, wo ich mich entschieden habe, an den Sohn zu glauben. Und so wie ewiges Leben eine Tatsache ist, ist es auch eine Tatsache, die ewige Treue Gottes. Und er hält sein Versprechen, wenn er sagt, der Segen erwartet auf dich. Die Fenster des Himmels sind offen. Zweiter Timotheus 4,
Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten.
Ja, das ist dann, da etwas steht da am Ende hier irgendwas mit treu, dass Gott treu bleibt. Das ist nämlich sehr schön. Ja. Ja, genau.
Ich glaube, das sagt er im 1. Timotheus, meine ich. Aber du hast recht, das unterstreicht das so wunderbar. Als ich die letzten Sätze aufgeschrieben habe, da fiel mir ein alter Chorus ein, den wir vor 45 Jahren gesungen haben. Also ich habe ihn mitgesungen, als ich Kind war. Ich weiß gar nicht, ob ihr den kennt. So ein alter Pfingstchorus. Die Fenster des Himmels stehen offen. Kennt ihr den? Ich habe gedacht, ich singe euch den zum Schluss meiner Predigt vor, wenn ich darf. Ja?
Ich hoffe, dass ich den noch auswendig kann. Die Fenster des Himmels stehen offen. Der Segen steht mächtig bereit. Es ist Freud, Freud, Freud in dem Herrn, seitdem ich mein Leben ihm gab. Er schlamm mir die Lumpen der Sünde und gab mir ein schneeweißes Kleid. Nun speis ich vom himmlischen Manna und freu mich in ihm alle Zeit.